Inhaltswarnung. In dieser Folge wird es um die Erfahrung queerer Menschen in den 90ern in Leipzig gehen. Dabei wird auch Gewalt gegen queere Menschen erwähnt. Falls es euch mit dem Thema gerade nicht gut geht, dann überspringt die Folge lieber oder hört sie euch mit einer anderen Person zusammen an.
Ja, also fast die Hälfte von meinem damaligen Freundeskreis waren plötzlich weg.
Es war so eine Art Anarchie, also die Regeln galten nicht mehr.
Es gab plötzlich keine sichtbaren Tunden mehr. Man traute sich nicht mehr Hand in Hand zu gehen.
Also Straftaten gegenüber Schwulen, ja, das interessierte überhaupt niemanden.
Viele dachten, sie können jetzt tun, was sie wollen. Ist egal.
Savannah, was würdest du denn machen, wenn dein halber Freundeskreis plötzlich aus Leipzig wegziehen würde? Einfach so.
Uff, also bisher war eigentlich immer ich diejenige, die weggezogen ist. Und ich bin auch nirgendwo so richtig verwurzelt. Also ich glaube, ich würde dann auch wegziehen. Was ist mit dir?
Ich muss sagen, ich hänge schon sehr an Leipzig, aber meine Freundinnen sind mir auch sehr wichtig. Ich weiß es nicht so richtig, aber wahrscheinlich würde ich in Leipzig bleiben.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall keine leichte Entscheidung.
Ja, und vor genau diese Frage wurden viele queere Menschen in den 90ern gestellt. Gehen oder bleiben, sich verstecken oder kämpfen. Ich bin Maggie, Pronomen sie they.
Und ich bin Savannah, Pronomen sie ihr. Und wir haben uns gefragt, wie queere Menschen in Leipzig die Wende miterlebt haben und wofür sie danach gekämpft haben.
Wir verwenden heute ja ganz selbstverständlich den Begriff queer. Den gab es damals aber noch gar nicht so richtig. Stattdessen hat man den Begriff schwul-lesbisch verwendet. Also eine Verbindung aus schwul und lesbisch.
Und mit diesem Begriff, schwul-lesbisch, konnte sich zumindest ein Teil der queeren Community in den 80ern und 90ern identifizieren.
Und darauf liegt auch der Fokus von unserer Folge, auf einer schwulen und lesbischen Perspektive.
Aber bevor wir in die 90er eintauchen, machen wir noch einen kleinen Sprung zurück, nämlich in die DDR. Denn um queere Kämpfe in den 90ern zu verstehen, muss man schon in den 80ern anfangen.
Alles 90er. Eine Podcast-Reihe von Mephisto 97.6.
Ich wollte schon immer nach Leipzig, schon als Kind. Ich habe immer einen Tag Urlaub in Leipzig gemacht, als ich noch Jugendliche war. Habe dann auch das Studium direkt mir hier in Leipzig rausgesucht.
Das ist Katrin Dahlert. Sie ist in den 80ern von einer Kleinstadt in der Nähe von Chemnitz nach Leipzig gezogen, um hier Lehrerin zu werden. Das war also noch in der DDR. Als junge lesbische Frau war sie damals auf der Suche nach Vorbildern.
In den 80er Jahren hat man so gut wie nichts noch so gut wie nichts über das Thema in den öffentlichen Medien gehört, also über das Thema Homosexualität. Deshalb, ich habe das über einen Freund erfahren und bin dann in die ESG zu diesem Arbeitskreis und dort habe ich einen Peter kennengelernt.
Das war der Arbeitskreis Homosexualität in der evangelischen Studentengemeinde, kurz ESG. Es hört sich vielleicht merkwürdig an, aber tatsächlich waren evangelische Kirchen in der DDR oft der einzige Ort, um sich politisch auszutauschen.
Denn Kirchen hatten gegenüber dem Regime einen Sonderstatus. Hier konnten sich Subkulturen treffen und organisieren. Deshalb konnten sich auch queere Menschen hier treffen.
Dort hat sie dann auch Peter Thürer kennengelernt. Als schwuler Mann ging es ihm ähnlich wie Katrin.
Ja, wo ich groß geworden bin, also ich wusste nicht mal, dass es das Wort schwul gibt. Ja, also homosexuell, das hatte ich mal gehört im Biologieunterricht. Das sind halt die extravaganten Männer, die so einen langen bunten Schal um den Hals haben. Das war gerade Winter, die Heizung ging nicht. Und wir saßen bestimmt 5 in der Klasse, die so einen langen Schal umgewickelt hatten. Ne? Und wir guckten uns komisch an. Was will der jetzt von uns? So.
Peter Thürer und Katrin Dahlert haben in ihrer Kindheit wenig von Homosexualität gehört. Für die queeren Jugendlichen nach ihnen wollten sie aber etwas Besseres.
Und dafür haben sich die beiden auch echt eingesetzt. Zum Beispiel mit hitzigen Diskussionsabenden in der ESG. Dazu wurden sogar renommierte SexualwissenschaftlerInnen der DDR eingeladen. Manche von ihnen vertraten davor die Meinung, dass Homosexualität westlich dekadentes Verhalten sei, also in der DDR keinen Platz hätte.
Es waren wirklich lange Diskussionsabende in der evangelischen Studentengemeinde, also im Arbeitskreis, wo die richtig von den Menschen überzeugt wurden, dass es eben keine Krankheit ist, dass es eine Variante der Sexualität ist.
Dass diese Diskussionen wirklich was bringen, wurde für Katrin schon bald in ihrem Alltag als Lehrerin spürbar.
Also konkret, ich habe noch in meinem Büro die Unterrichtshilfen Biologie 88 liegen, wo Kurt Bach, das war damals ein Schulleiter und ein Sexualwissenschaftler, regelrecht in die Unterrichtshilfe reinschrieb, dass Homosexualität keine Krankheit ist, dass diese Menschen zu respektieren sind und dass die Lehrer und Lehrerinnen das bitteschön in ihren, also diesen Standpunkt in ihren Unterricht vertreten möchten.
Bei vielen Treffen in der ESG ging es also darum, sich auszutauschen, zu diskutieren und damit etwas zu bewegen. Aber das war natürlich nicht der einzige Grund, um sich in der ESG zu treffen.
Deshalb war es auch wichtig, an dem Freitag in die ESG zu gehen, weil es dort da eine aktuelle Stunde, Viertelstunde gab, wo die ganzen Termine für irgendwelche Fäden, Partys, interessante Veranstaltungen, Vorträge oder sonst irgendwas mündlich vorgetragen wurden. Und dann saßen die ganzen Leute da und notierten sich das.
Der Arbeitskreis Homosexualität hat also viele Partys organisiert. Allerdings mussten die unter dem Radar vom DDR-Regime stattfinden. Homosexualität war in der DDR zwar nicht mehr kriminalisiert, schwule Lesben und andere Subkulturen standen aber trotzdem unter Beobachtung.
Die waren dann meistens in Gartenlokalen, wie zum Beispiel Gartenfreunde Südost, gute Partys, die so regelmäßig organisiert wurden, stattgefunden haben, die dann als Geburtstagsfeier, als Verlobungsfeier oder was auch immer angemeldet wurden. Da war halt alles zusammen, also Schwule, Lesben, Jung, Alt, alles querbeet.
Aber natürlich hat man sich nicht nur in der ESG getroffen. Es gab auch noch ein paar andere Orte, wo man sich gut ausleben konnte.
Wir sitzen hier im Schillerpark. Das war ein Schwulentreffpunkt, wo es um soziale Kontakte ging. Natürlich auch um Sex, aber in erster Linie halt soziale Kontakte zu pflegen.
Natürlich konnte man unbehelligt leben, sofern man irgendwas also von dieser Szene mitbekommen hat. Peter sagt es schon, hier im Schillerpark trafen sich die Schwulen. Sowas gab es aber für Lesben überhaupt nicht. Deshalb war der Arbeitskreis in der evangelischen Studentengemeinde sozusagen fast der einzige Anlaufpunkt, um überhaupt irgendwas über das Thema zu erfahren oder jemanden anderen kennenzulernen.
Für Katrin und Peter war ein relativ bequemes Leben in der DDR also schon möglich, auch wenn es nicht perfekt war.
Homosexualität wurde zwar wenig bis gar nicht thematisiert, kriminalisiert war es aber auch nicht, zumindest auf dem Papier. Die Szene war klein, aber trotzdem nicht komplett versteckt.
Und Peter und Katrin konnten in der ESG über queere Rechte diskutieren und für ein bisschen mehr Sichtbarkeit sorgen.
Ja, und dann kam 1989 die Wende, ein einschneidendes Erlebnis. Und damit wurde vieles schlagartig anders.
Auch für Katrin und Peter. Denn von den Veränderungen in der Gesellschaft waren auch queere Menschen stark betroffen. Und das nicht immer auf positive Weise.
Ganz im Gegenteil, für viele queere Menschen ging es nach der Wende schlagartig bergab.
Ja, also fast die Hälfte von meinem damaligen Freundeskreis waren plötzlich weg.
Peters Freundinnen zogen dann nämlich in den Westen. Einmal wegen der gut bezahlten Jobs, aber auch, um die schwule Szene in Frankfurt oder Köln zu nutzen.
Und was Peter hier beschreibt, war auch bei Katrin so, die ja damals noch als Lehrerin arbeitete.
Bei mir war die Hälfte der Klasse einfach weg, weil die teilweise in den Westen ausgewandert sind. Es war so eine Art Anarchie, also die Regeln galten nicht mehr. Das war also sehr schwierig zu unterrichten, weil die Respektperson, Lehrer, Lehrerin war eben nicht mehr gegeben, weil der ganze Staat in Frage gestellt war, also in dieser Übergangsphase.
Die ganze Grundstimmung in der Gesellschaft veränderte sich also. Wut, Angst und Unsicherheit machten sich breit. Und damit wurde es auch richtig gefährlich für queere Menschen.
Es gab plötzlich keine sichtbaren Tunten mehr. Die waren plötzlich alle weg. Man traute sich nicht mehr Hand in Hand zu gehen. Es gab viele, wir machen uns jetzt mal einen Spaß und gehen mal Schwule klatschen. Und es gab viele Angriffe von sich sogenannten Rechtsradikalen auf die wenigen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Rosalinde. am Lindenauer Markt. Das hat schon sehr verunsichert. Also meine Radar-unsichtbare Lampe ist nach wie vor an. Und da hat sich bis heute nicht viel verändert.
Was Peter hier beschreibt, ist schon ziemlich heftig. Queere Orte wie der Verein Rosalinde, der sich mit der Wende gegründet hatte, wurden gezielt angegriffen. Ein schwules Lesecafé traf es noch härter.
Ja, das war in der Nähe vom Lindenauer Markt und das ist halt mehrmals total zerstört worden und die Betreiber sind auch hier in der Stadt verfolgt worden und bedroht worden. Also die haben das auch nie wieder aufgemacht.
Also Straftaten gegenüber Schwulen, ja, das interessierte überhaupt niemanden, weil das... Da brauchte im Grunde genommen nur jemand zu sagen, der hat mich angefasst und damit war das die Körperverletzung, die dann folgte, eigentlich schon gerechtfertigt. Also das war noch eine Gesinnung, die kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Die Übergriffe häuften sich und oft waren queere Menschen damit komplett auf sich alleine gestellt. Peter und Katrin haben eine Theorie, warum.
Also Vergleiche hinken ja immer ein bisschen so aus dem gefühlten Gefängnis endlich frei zu sein und machen, also viele dachten, sie können jetzt tun, was sie wollen. Ist egal. Ich mache einfach und es ist mir völlig wurscht, was du davon hältst oder denkst. Ich bin jetzt frei und kann machen, was ich will. Was ja so in diesem System nicht wirklich stimmt. Aber das ist halt für... Ja, ob da ein paar Schwule geklatscht sind, das interessiert nicht. Ja, so. Und das interessiert heute auch in vielen Teilen dieser Welt niemanden wirklich.
Diese Übergangsphase war ganz schön schwierig. Und natürlich auch diese Aggressivität durch diese Unsicherheit in der gesamten Bevölkerung, also ob das jetzt bei den Kindern, Jugendlichen war oder eben bei den Erwachsenen, wie Peter schon andeutete, mit diesen schwulen Klatschen, also die... diese Unsicherheit, diese Existenzängste, die kanalisierten sich dann natürlich und suchten ihr Ventil in den sogenannten Schwächsten, in diesen Randgruppen, die dann natürlich als Ventil, um Gewalt loszutreten, genutzt wurden, um Frustration loszuwerden. Ja, es war schon... eine sehr aggressive Zeit auch.
Das machte sich auch auf staatlicher Ebene bemerkbar, denn plötzlich gab es zwei Rechtssysteme, die nicht immer so gut zusammengepasst haben. Zum Beispiel gab es auch die Angst, dass der Paragraph 175 wieder rüberschwappt.
Diesen Paragraphen, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte, gab es in der DDR schon seit 1968 nicht mehr, aber in der BRD gab es den in abgeschwächter Form eben noch.
Es gab ein geteiltes Recht zwischen Ost und West, geteiltes Recht. Aber die Angst war schon da, dass der Paragraph wieder eingeführt wird hier im Osten. Also, und dass man vielleicht das Thema HIV und AIDS nutzt, um den halt wieder einzuführen. Ne?
Aber natürlich ging es für die beiden nach der Wende auch einfach um ganz existenzielle Sorgen, die Anfang der 90er für viele im Osten aufkamen.
Jetzt mal unabhängig von schwulen Lesben fragen, wie behalte ich meinen Arbeitsplatz, wie kriege ich eine Wohnung, darf ich mich halt als Schwuler outen, wenn ich oder dass ich mit einem Mann zusammenlebe, weil es könnte ja dann heißen, das wäre mietmindernd, ne, wenn ich dort ein schwules Paar im Haus mit habe. Also das war Realität, sowas.
Überlebensängste, Jobverluste und Gewalterfahrung. Da könnte man sich jetzt schon die Frage stellen, lohnt sich das noch, hier zu bleiben? Oder sollte man mit den anderen in den Westen ziehen?
Nee, ich nicht. Aus Leipzig kriegt man mich, glaube ich, nicht weg. Ich fühle mich ja wohl. Ich bin 86 nach Leipzig gezogen und seitdem fühle ich mich ja auch wirklich zu Hause. Ja, und ich finde es schon immer eine weltoffene und quirlige, bunte Stadt mit ganz unterschiedlichen kulturellen Angeboten. Also auch schon zu DDR-Zeiten und jetzt auch wieder.
Nee, ich wollte auch nicht weg. Und ich war 90 mal, also das erste Mal sozusagen in Westdeutschland, in einer Kleinstadt, familiär begründet, zu irgendeinem 70. Geburtstag einer Tante. Ich fand es sehr, sehr einengend dort. Dann in Hamburg wieder zu komplex und zu offen. Also, nee, ich wollte auch nicht weg.
Die beiden entscheiden sich also zu bleiben und weiter für ihre Rechte zu kämpfen.
Denn auch wenn die queere Community kleiner geworden war, sollte sie trotzdem weiter bestehen bleiben. Und dazu gehörte, Schutz und Rechte von staatlicher Seite aus einzufordern.
Die Wende brachte neben all den Gefahren und Unsicherheiten allerdings auch Chancen mit sich. Eine offen lesbische Stadträtin und ein offen schwuler Stadtrat setzten sich dafür ein, dass Schwule und Lesben in der Stadtpolitik vertreten werden sollten. Dafür wurde auch ein neues Referat geschaffen.
Das war halt so ein Plus, was sich die Stadt geleistet hat, gegen viele, viele, viele Widerstände. Und die Entscheidung, dass es zu diesem Referat gekommen ist, war äußerst knapp. Die meisten haben sich enthalten.
Damit setzte die Stadt Leipzig als einzige Stadt im Osten, neben Berlin, Beauftragte für Schwule und Lesben ein. Katrin und Peter wollten das Amt gerne übernehmen und hatten sich 1991 dafür beworben.
Das war natürlich ein wahnsinnspolitischer Erfolg, hatte für uns, die Peter und ich hatten die Stellen dann besetzt und inne, für uns natürlich auch eine wahnsinnige Last, weil wir von dem Tag an, als wir eingestellt worden sind, von der konservativen Politik wieder bekämpft worden. Also sowohl politisch als auch mit Ressourcen, also dass man halt kaum Ressourcen zur Verfügung bekommen hat, um irgendwas auf die Beine zu stellen.
Mit der konservativen Politik, die Katrin hier anspricht, spielt sie auf die langjährige CDU-Mehrheit im Sächsischen Landtag an. Die Versuche von Peter und Katrin, die Gleichstellungspolitik in Sachsen voranzubringen, wurden nämlich oft von der CDU blockiert.
Wir haben sehr viel über die Linken, über die Grünen und über die SPD, obwohl die immer in der Minderheit waren im Landtag, Anfragen gestellt zu Problemen, die Schwule und Lesben betraf. Es beginnt bei Bildungsarbeit, Aufklärung in Schulen, weil das Landesheuer, das Kammerkommunal nicht lösen. Es ging um den Gewaltbereich. Wir deuteten es vorher schon an, es war ein ziemliches Gewaltpotenzial in der Gesellschaft. Da musste was geschehen. Es ging um die Gemeinnützigkeit von Vereinen, das war auch alles Landeshoheit.
Es war damals nämlich so, dass queere Vereine keine Fördermittel beantragen konnten, weil ihnen die Gemeinnützigkeit abgesprochen wurde.
Genau, als gemeinnützig galten Vereine nämlich zum Beispiel, wenn sie einen Sportfokus hatten oder wenn sie religiöse Traditionen förderten. Queere Vereine sind aber zunächst nicht unter diese Regelung gefallen.
Also das war alles ein jahrelanger Kampf, aber innerhalb dieser Gruppen fanden sich dann eben auch Gleichgesinnte zusammen und durch diese gemeinsamen Ziele etwas erreichen zu wollen, ein paar Schutzräume aufzubauen, konnte eben vieles auch kompensiert werden, was in dieser neuen Gesellschaft auf einen zukam. Also man konnte sich dadurch dann auch wieder gegenseitig unterstützen.
Es musste also mal wieder diskutiert werden. Mit PolitikerInnen, dem Finanzamt und eigentlich so ziemlich auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Die harte Arbeit lohnte sich schließlich. Vereine wie die Rosalinde konnten die Gemeinnützigkeit bekommen.
Peter und Katrin wollten aber noch einen Schritt weitergehen und Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit schaffen. 1992 stellten sie deshalb den ersten CSD in Leipzig auf die Beine.
CSD hat eine sehr, sehr lange Tradition im Kampf gegen Ausgrenzung, Diskriminierung. Und das ist eine gute Möglichkeit, das Thema zu platzieren irgendwo. Und das war uns eher wichtig. Und ja, neben Ostberlin war Leipzig schon immer die heimliche Hauptstadt, schwule Hauptstadt im Osten. So muss man schon so sagen. Das war ein versuchter Start in die Richtung, was zu etablieren.
Sie wollten die CSD-Bewegung nutzen, um auf die Probleme von Schwulen und Lesben im Osten aufmerksam zu machen. Und ihr Ziel war ganz klar:
Schwule und Lesben in die sächsische Verfassung.
Als Veranstaltungsort suchten sie sich die Moritzbastei aus, also wirklich einen der zentralen Orte in Leipzig. Die große Frage war jetzt nur, wie bewegt man Leute dazu, an einer öffentlich schwul-lesbischen Veranstaltung teilzunehmen? Sie begannen dann erstmal damit, Flyer herzustellen.
Klar, Social Media gab es damals noch nicht. Also mussten Peter und Katrin von Bar zu Bar gehen, um so viele Flyer wie möglich zu verteilen. Zum CSD waren nicht nur Queers eingeladen, sondern auch Heteros und Bundes- und LandespolitikerInnen.
Ja, und dann war es endlich soweit. Am 28. Juni 1992 sollte der erste CSD stattfinden. Peter und Katrin hofften natürlich, dass jetzt auch Menschen kommen würden und sie vielleicht sogar die LandespolitikerInnen überzeugen könnten, queere Rechte mit auf die Agenda zu nehmen.
Wir hatten nur ein großes Transparent, auch handgemalt mit Schwule und Lesben in die Verfassung. Die hing, dieses Transparent hing oben, da wo jetzt diese Bühne aufgebaut ist.
Das war halt so, hauptsächlich in die Öffentlichkeit zu gehen und also raus aus dem Versteck wieder so Angebote zu machen, dass man sich auch trauen kann, was zu machen draußen. Und das hat nicht wirklich funktioniert. Wir hatten ein paar Stände hier draußen in der MB, da war niemand.
Aber Katrin und Peter hatten auch noch eine Podiumsdiskussion mitorganisiert, mit namhaften PolitikerInnen verschiedener Parteien.
Die Diskussionsrunden waren eine Etage tiefer, in dem Freisitz vom Café. Und das war gut besucht, da gab es heiße Diskussionen über verschiedene Themen. Und die Abendveranstaltung in der Tonne, die war rammelvoll, das war super, aber das war alles von außen nicht einsehbar.
Ja, zur Party am Abend hatten sich dann eben doch noch viele Leute zusammengefunden. Dort konnte man ausgelassen gemeinsam feiern, denn...
Ja, die fand ja auch wieder im Verborgenen statt.
Sich öffentlich zu zeigen, wie Katrin und Peter es sich gewünscht hätten, hatte schon mal nicht so gut funktioniert.
Aber trotzdem war der Tag für die beiden am Ende ein Erfolg.
Also für mich glaube ich, abends denn, dass die Stimmung toll war, dass so viele Menschen gekommen sind und die, mit denen ich zum großen Teil gut befreundet war, das war ein sehr schönes Gefühl. Und so als Abschluss für den doch ein bisschen zähen Tag, was sehr, sehr Schönes.
Trotzdem wurde danach klar, das Motto des CSD, Lesben und Schwule in die Verfassung, das würde so schnell keine Realität werden.
Die beiden Politikerinnen, die wir da eingeladen hatten, zogen uns dann den Zahn, weil das aufgrund der politischen Konstellation in Sachsen undenkbar wäre, dort eine Mehrheit zu gewinnen, das dort mit reinzukriegen.
Also die kleine Gruppe an Schwulen und Lesben spielte in dieser Politik überhaupt keine Rolle. Da gab es keine Chance. Hier wurde ein anderes Wertesystem aufgebaut, wo Familie die klassische Kleinfamilie im Vordergrund stand und den Sachsen erstmal wieder in Selbstbewusstsein gegeben werden musste, angeblich.
Das Ende des ersten CSD war also ernüchternd. Und auch in den nächsten Jahren wurde es immer schwerer, den CSD fortzuführen.
Ja, also die Idee war, den CSD halt wandern zu lassen. Von Leipzig, Dresden, Chemnitz erstmal mit den drei größeren Städten anzufangen und die Strukturen einfach zu bündeln, die auch relativ rar noch waren. Das alles zu bündeln und halt die Region auch ein bisschen mit zu pushen dabei. Ja, aber das hat leider Gottes nicht funktioniert.
Das lag vor allem daran, dass inzwischen viele queere Menschen weggezogen waren und viele der hier gebliebenen, das haben Peter und Katrin ganz klar gemerkt, hatten einfach Angst, sich öffentlich zu zeigen.
Trotzdem gab es Bemühungen, den CSD in verschiedenen Formen am Leben zu halten. 1993 wurde zusammen mit Chemnitzer AktivistInnen eine queere Sommerparty veranstaltet. Doch es kamen den ganzen Tag über nicht mal 50 Leute.
1994 versuchten sie es stattdessen mit einer Programmwoche unter dem Motto 25 Jahre Stonewall. Veranstaltungen im öffentlichen Raum gab es in dem Jahr allerdings keine.
Und 1995 veranstalteten sie eine öffentliche Aktion mit Jugendlichen in der Leipziger Innenstadt, um Homosexualität zu normalisieren.
Und das sehe ich noch... Ich meine, wir kannten ja unser Klientel, wie im Abstand von 50 Metern die Menschen rumflanierten, aber ja nicht irgendwie nahe kommen, um mit dem Thema irgendwie in Verbindung gebracht zu werden, geoutet zu werden. Das war also in den 90ern absolut gang und gäbe. Also das, sich irgendwie zu zeigen, sich öffentlich zu positionieren, ging gar nicht.
Ende der 90er Jahre schlief der CSD in Leipzig komplett ein. denn das ehrenamtliche Engagement in der queeren Community war so geschrumpft, dass es niemand mehr stemmen konnte.
Katrin wurde zwar ein paar Mal angefragt, als Beauftragte für Menschen gleichgeschlechtlicher Lebensweise eine Demonstration zu organisieren. Für sie als Teil der Stadtverwaltung machte das aber wenig Sinn.
Und da habe ich gesagt, es tut mir leid, wenn das nicht aus der Basis kommt. Sowas kann nicht sozusagen von oben aufgepfropft werden. Entweder es kommt aus einer Bewegung heraus oder es kommt eben nicht. Und damit war erstmal Schluss.
Erst 2003 versuchte der Studierendenrat, den CSD in Leipzig wieder aufleben zu lassen. Bei einer kleinen Party an der Universität wurde eine riesige Regenbogenflagge entrollt und gehisst.
Das Ganze dauerte nur 20 Minuten, war aber die erste öffentliche Veranstaltung seit Jahren. Alles muss bescheiden beginnen, hieß es auf dem Flyer zur Veranstaltung.
2004 begann die neue CSD-Bewegung, wieder von Studierenden vorangetrieben. Heute ist der CSD mit über 30.000 TeilnehmerInnen eine riesige Veranstaltung geworden.
Und das eben auch, weil Katrin und Peter in den 90ern mit dem ersten CSD in Leipzig einen Anfang gemacht haben.
Katrin und Peter waren auch in den folgenden Jahren sehr aktiv. Peter arbeitete bis zur Rente bei der AIDS-Hilfe Leipzig und Katrin ist bis heute in der Stadtverwaltung. Jetzt heißt ihr Amt Beauftragte für Menschen aller Geschlechter und sexuellen Identitäten.
Und auch wenn sich seit den 90ern in Sachen Akzeptanz und Gleichstellung einiges getan hat, haben die Jahre nach der Wende, gezeichnet von Unsicherheit und Gewalt, trotzdem ihre Spuren hinterlassen.
Ja, das nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Also für Menschen noch einzustehen, die noch auf dem Weg sind. Ne? Und ich denke mal, solange bei mir die Alarmglocken immer noch angehen, irgendwo, wenn mir irgendwelche Fußballfans entgegenkommen, also so lange ist da auch noch kein Ende in Sicht. Ne? Sich gegen Diskriminierung und Gewalt stark zu machen.
Produziert von Magdalena Gebhardt und Savannah Pleil. Wir bedanken uns herzlich bei unseren InterviewpartnerInnen Katrin Dahlert und Peter Thürer und bei den RedakteurInnen Viktoria Rauchhaus und Rebecca Poland.